Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Hallo, kennt ihr das? Wir messen unsere Schritte, kochen entzündungshemmende Gerichte, lesen uns Dating-Ratgeber durch, hören Life-Coach-Podcasts oder befolgen InfluencerInnen-Tipps für einen besseren Schlaf zum Beispiel. Was ist da eigentlich los? Das fragt sich auch Comiczeichnerin und Politikwissenschaftlerin Liv Strömquist aus Schweden. Das fragt sie in ihrem neuen Buch.
Ich denke, da ist gerade ein riesiger Markt für Ratschläge und Ratgeber. Du kannst das überall sehen. Wie soll ich meine Kinder erziehen? Wie das Haus dekorieren? Wie putzen? Wie geht Dating oder guter Sex? In jedem Bereich gibt es eine Expertise oder Wissen, das verkauft werden kann.
Der neue Comic von Liv Strömquist ist für uns jetzt Anlass, so ein bisschen auf diesen, ja, Selbstoptimierungswahn zu schauen. Woher kommt der? Und was für einen Einfluss hat er eigentlich auf unsere Beziehung, auf unsere Liebesbeziehung und auch darüber hinaus? Frage ich gleich den Soziologen Hartmut Rosa. Vorher blättern wir aber erstmal in diesem neuen Strömquist-Comic. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Also ich habe ja schon öfter in Eine Stunde Liebe mit Liv Strömquist gesprochen. Über Bücher wie zum Beispiel Der Ursprung der Welt oder Ich fühl's nicht. Und da geht's ja immer wieder um Geschlechterthemen, Beziehungen, auch um Kapitalismuskritik. Ich verlinke euch die mal in den Shownotes, diese Folgen. Das neue Buch, das heißt Das Orakel spricht. Nele Posthausen aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team hat für uns mit Liv Strömquist darüber gesprochen. Ja, Nele, es geht dieses Mal ja kritisch gegen den Selbstoptimierungswahn in unserer Gesellschaft.
Es geht um gut gemeinte Ratschläge, InfluencerInnen und Das Orakel von Delphi. Mit Das Orakel spricht wird der Fokus so ein bisschen breiter als bei Strömquists bisherigen Büchern. Mir hat Liv Strömquist im Interview gesagt:
Dieses Buch ist vielleicht ein bisschen existenzieller als die letzten. Die Verbindung zum Tod streift die Frage: Was ist der Sinn des Lebens? Warum leben wir?
Denn all diese Ratschläge, die holen wir uns, um unser Leben zu optimieren. Und dahinter liegt laut Strömquist die Hoffnung, dass wir dem Tod etwas länger entgehen können. Also wir versuchen irgendwie die absolute Kontrolle über unser Leben zu erhalten. Nur dass der Tod, und das wissen wir dann auch, sich eigentlich jeder Kontrolle entzieht.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wer sind denn die ganzen Leute, die uns diese super klugen Ratschläge zu einem vermeintlich besseren Leben geben?
Also jede Menge Leute werden da wieder unter die Lupe genommen. Los geht's bei astrologischen Beratern von ehemaligen US-Präsidenten. Dann landen wir bei InfluencerInnen in Social Media. Und schließlich eben wie so oft bei Strömquist in der Antike beim Orakel von Delphi. Und mit Ratschlägen verdienen jetzt gerade sehr viele Leute sehr viel Geld, analysiert Strömquist.
A person like that would never say that. Maybe you are already your best self. Now move on to something else.
So eine Person würde nie sagen, vielleicht bist du schon die beste Version deiner selbst, jetzt kannst du dir was Neues vornehmen. Immer sagen sie, du musst mehr an dir arbeiten und wenn du glaubst, du seist fertig, dann belügst du dich selbst. Dadurch können Leute vielleicht glauben, dass sie hilfloser oder kränker oder verwundeter sein, als sie wirklich sind.
Make people perceive themselves as more helpless and more sick or injured or in need of healing than they really are.
Also es ist offensichtlich, es gibt eben Leute, die durch dieses Ratgeber-Business verdienen. Mhm. Und das geht wiederum nur, wenn Leute natürlich auch dringend Hilfe brauchen. Und bei Strömquist gibt es ja auch immer eine feministische Perspektive. Ist das jetzt auch so bei Ihrer Analyse, wie uns Tipps verkauft werden? Gibt es da auch Geschlechterunterschiede?
Also eine spannende Beobachtung macht sie zur sogenannten Manosphere. Das ist dieser Teil des Internets, wo Männern Ratschläge geben, damit sie noch männlicher werden. Und wir kennen da zum Beispiel typisch diese Dating-Coaches. Und Strömquist, die meint:
There's a lot of things like about like you can chew on a ball to like enhance your jawline or you can.
Es gibt Ratschläge wie: Kaue auf einem Ball, um deine Kiefermuskulatur zu stärken. Das ist ähnlich wie die Obsession, die Frauen im Umgang mit ihrem Körper zugeschrieben wird. Es geht darum, wie andere dich anschauen. Du willst ein attraktives Objekt für andere werden.
That you are very obsessed with like how you look to other people and you want to be an attractive object for others to look at.
Der wichtige Unterschied sei dabei, dass in der Manosphere die Männer angeblich nur damit beschäftigt sind, ihre rechtmäßige Überlegenheit in der Gesellschaft zu stärken. Aber diese sehr harte, abwertende Sprache, die führt eben am Ende auch nicht dazu, dass sich die Männer jetzt irgendwie stärker oder empowered fühlen, sondern Liv Strömquist analysiert, dass das eher so eine Sprache ist, die wir vielleicht aus Frauenzeitschriften aus den 50er oder 60er Jahren kennen.
Und es ist ja so, im Titel ist es ja schon drin, Orakel von Delphi. Wie ist das? Kann man wirklich sagen, in der Antike war alles besser?
Also so ein bisschen anscheinend schon. Strömquist feiert in Das Orakel spricht ziemlich, dass es beim Orakel von Delphi viele Zufallsfaktoren gab, die die Vorhersage und die Ratschläge ausgemacht haben. Und einer der berühmtesten war dann der Ratschlag an Cicero, folge keinem Rat.
So ein Graphic Novel über gute Ratschläge, über Selbstoptimierung und auch noch unser Verhältnis zum Tod. Nele Posthausen über den neuen Comic Das Orakel spricht, der schwedischen Comiczeichnerin und Politikwissenschaftlerin Liv Strömquist. Dass der Soziologe und Politikwissenschaftler von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Hartmut Rosa, in einem Buch zitiert wird, das kommt öfter vor. Dass er in einem gesellschaftskritischen Comic zitiert wird und auch gezeichnet wird, das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich und neu. Oder wie ist das, Herr Rosa?
Also es gab mal einen Comicversuch vor einiger Zeit schon, aber es ist natürlich ungewöhnlich, das kommt tatsächlich nicht oft vor.
Also Sie werden eben im neuen Comic von Liv Strömquist zitiert, unter anderem, wenn es um Ihre Einschätzung zur Moderne geht, da machen Sie ja zwei prägende Prozesse aus, also zum einen Individualisierung, zum anderen Beschleunigung. Nehmen wir uns doch erstmal die Beschleunigung vor. Das leuchtet, glaube ich, vielen von uns ein. Also technischer Fortschritt beschleunigt einfach. Aber dann gibt es noch weitere Komponenten, sozialer Wandel und beschleunigtes Lebenstempo. Wie hängt das alles zusammen?
Ja, ich glaube, das kann man auch mit der Optimierungsthematik ganz gut zusammensehen. Also wir leben in einer Gesellschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass sie tatsächlich ganz einzigartig, die das Bestehende nur erhalten kann, wenn sie immer noch einen Zahn zulegt, wenn sie sich steigert. Das sieht man insbesondere in dem verzweifelten Bemühen jetzt der Gesellschaft, immer zu Wachstum zu produzieren. Und das Wachstum fällt ja nicht vom Himmel. Das sind wir Menschen, die das erzielen müssen. Und wachsen heißt eigentlich mehr produzieren, mehr konsumieren, auch mehr verteilen. Und das alles nicht, um irgendwo eine bessere Welt zu schaffen, sondern um die Arbeitsplätze zu erhalten, das Gesundheitssystem zu erhalten und so weiter. Das heißt, ich nenne das inzwischen dynamische Stabilisierung. Wir können als Gesellschaft, aber auch als Betrieb zum Beispiel oder als Universität oder was immer wir sein mögen, wo wir arbeiten mögen und sogar als Einzelne unseren Platz nur halten, wenn wir wachsen, beschleunigen und innovieren. Und das bedeutet schnelleres Lebenstempo, schnellere Technologien und die Bereitschaft, sich immer schneller zu verändern.
Und auch diese ganzen To-Do-Listen, die wir im Alltag so führen, die werden gefühlt immer länger. Bei Liv Strömquist gibt es das Bild, das Gefühl, auf einer Rolltreppe zu stehen. Das hat sie von Ihnen so übernommen. Und dieses Gefühl, diese Rolltreppe, die führt immer nach unten und ich muss ständig eigentlich in Bewegung sein, um überhaupt noch mitzukommen.
Ja, wenn wir auf einer Rolltreppe stehen, die abwärts geht und dann unseren Platz relativ zur Welt halten wollen, dann müssen wir eben immerzu nach oben laufen. Und das Frustrierende an der Sache ist, dass man nicht vorankommt. Ja. Ich glaube, da hat sich in den letzten, eigentlich seit ungefähr dem Jahr 2000, das kann man ziemlich genau angeben, wenn man auf die sozialforscherischen Daten schaut, hat sich da unser Gefühl auch geändert, weil vorher war mit Wachsen und Beschleunigen und Innovation hervorbringen immer auch eine Verbesserung des Lebens gemeint. Also die Lebensbedingungen werden besser, das Knappheit verschwindet, dass Unwissenheit verschwindet, dass Zeitnot verschwindet. Das waren die großen Hoffnungen und die haben sich teilweise ja auch eingelöst. Aber seit einigen Jahrzehnten ist es so, dass Eltern nicht mehr hoffen, dass es den Kindern mal besser geht, sondern dass sie einigermaßen das halten können, was wir schon haben. Und das sorgt dann für Frust dafür. Und ich glaube, das ist auch vielleicht einer der Hintergründe, warum wir so verzweifelt wieder nach dem guten Leben und auch nach Selbstoptimierung in dem Sinne fragen, dass wir denken, wenn es die Gesellschaft nicht mehr besser wird, dann muss ich es wenigstens als Einzelner hinkriegen.
Genau, dieses Stichwort als Einzelner. Also ganz individuell muss ich irgendwie meines Glückes Schmied sein. Sind wir in westlichen Ländern ich fixierter mittlerweile als die Generation vor uns? Also wie sieht das genau aus? Was ist der Unterschied?
Das wird eigentlich immer mal behauptet. Also Egoismus ist eigentlich ein Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausend alter Vorwurf. Und ich glaube, es ist auch irgendwie wichtig zu sagen, dass Individualisierung nicht unbedingt Egoismus bedeutet. Also Ich-Fixierung von im Sinne, ich denke nur an mich. Also Individualisierung bedeutet eigentlich, dass ich meinen eigenen Weg finde, dass ich nicht einfach irgendwelche Traditionen übernehme oder Konventionen oder mich irgendwelchen Gruppen anschließe, sondern selber versuche, den richtigen Weg zu finden. Und der kann ja auch heißen, ich setze mich für andere ein. Also jemand, der alle möglichen ehrenamtlichen Engagements macht oder so, sagen wir mal Mutter Teresa zum Beispiel, die berühmte Figur, die sich für die Armen eingesetzt hat, war im Prinzip auch sehr individuiert. Also sie hat ganz und gar ihr eigenes Ding durchgezogen. Und da ist es natürlich schon so, dass sich Konventionen und Traditionen, also die Schienen, in denen man einfach läuft in letzter Zeit, in den letzten Jahrzehnten eigentlich, oder genau genommen kann man sagen, seit mehr als 100 Jahren, immer mehr verflüchtigt haben. Also wir leben heute auch nicht mehr einfach im Sinne von Klasse. Also beispielsweise wie die Arbeiterklasse eben lebt oder wie der Mittelstand lebt, da gibt es heute eine sehr große Ausdifferenzierung und das hat schon deutlich zugenommen, was auch dazu führt, dass Leute sich immer wieder umorientieren müssen. Also man hat nicht mehr einfach eine Karriere in lebenslang, zum Beispiel wenn ich mal Elektriker lerne, dann werde ich bis ans Ende meines Lebens Elektriker sein oder Genotypistin oder was immer das ist, sondern man muss bereit sein, immer wieder umzulernen.
Und Herr Rosa, wir reden hier in Eine Stunde Liebe immer wieder auch um neue Liebes- und Lebensmodelle und da ist das genauso. Also wir sehen in Beziehungsmodellen, dass es da natürlich auch mehr Partnerinnen und Partner im Leben gibt, dass es einfach auch eine Öffnung gibt, dass man eben sagt, traditionelle Beziehungsmodelle wollen wir hinterfragen, dann reden wir über offene Beziehungsmodelle und so weiter. Und all das, das ist ein Stückchen mehr Freiheit. Das ist so das, was wir hier immer so diskutieren. Aber es ist mehr Kommunikation dann auch notwendig und dadurch wird es auch nicht unbedingt leichter. Mehr Entscheidungen, mehr Diskussionen. Also was macht das mit uns, dieses Stück mehr Freiheit, das wir haben, dass wir weg von Traditionen uns bewegen?
Es erzeugt ein Gefühl von Stress für Individuen, weil sie ständig entscheiden müssen, ob das noch das Richtige ist. Also wir sind eigentlich in der Lage, wo wir bei den großen und den kleinen Dingen des Lebens immer wieder die Performance überwachen müssen, wie ich das nennen würde. Das heißt, wir müssen immer schauen, ist es jetzt noch die richtige Stelle, an der ich bin? Ist es noch der richtige Job? Aber auch, ist es die richtige Krankenversicherung? Ist es die richtige, was weiß ich, Handyvertrag zum Beispiel? Und das gilt natürlich auch für Partnerschaften. Es gibt ja gerade diese vielen Ratgeber, die ja auch schon hier zitiert wurden, die dann immer wieder auch das aufs Beziehungsmodell übertragen, wo man dann sagt, ja, wenn es für beide Partner oder Partnerinnen oder auch wenn es mehrere Modelle sind, dann eben für alle Beteiligten noch gut ist, dann lässt man es. Wenn es nicht mehr gut ist, dann geht man auseinander und das setzt Leute einerseits unter Stress, immer zu entscheiden zu müssen, ist es jetzt noch richtig. Andererseits erzeugt es aber auch große Unsicherheit, weil es ja nicht nur von mir abhängt, ob die Dinge so bleiben, wie sie sind. Auch die anderen können sich entscheiden, dass das jetzt nicht mehr das optimale Beziehungsmodell ist. Und das sorgt dafür, dass Menschen so irgendwie das Gefühl haben, sie sind in angespannten Verhältnissen, ohne einen festen Platz auf der Welt zu haben. Mhm. In der Soziologie reden wir manchmal von ontologischer Sicherheit, dass wir manche Dinge einfach als sicher und gegeben nehmen können. Das schafft auch Freiheit. Also wenn ich manche Dinge, zum Beispiel meinen Wohnort oder meinen Arbeitsplatz, für sicher halte, dann setzt mich das auch geistig frei, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Also ob wir so viel Freiheit gewinnen, ist da eine andere Frage.
Aber die Frage ist, von wem ist es ja abhängig, diese Sicherheiten so zu finden. Also Sie sprechen zum Beispiel ja auch vom Selbstthematisierungszwang. Wie sehr kommt das eigentlich aus unserem Innersten, immer so mehr selbstbezogen irgendwie zu schauen? Oder ist das auch eine Folge der Strukturen, eben in denen wir leben, die wir gar nicht so in der Hand haben vielleicht?
Also dazu bin ich viel zu sehr Soziologe, um anzunehmen, dass es einfach aus unserem Innersten käme. Und ich glaube, man kann es einfach auch daran sehen, dass wenn plötzlich alle anfangen, nach einem bestimmten Modell zu leben, also zum Beispiel unter Selbstthematisierungszwang zu stehen, und schon der Begriff Zwang macht ja auch deutlich, dass es offensichtlich etwas ist, was wir als Zwang erfahren. Aber natürlich sind es strukturelle und auch institutionelle Vorgaben, die uns immer zu zwingen, nach einem bestimmten Modell zu leben. Ich glaube, wir täuschen uns sehr, wenn wir immer denken, dass wir eigentlich die Autoren und Autorinnen unseres Lebens seien. Das sieht man übrigens sogar an so Sachen wie der Mode, wo man denkt, das ist doch jetzt wirklich individuelle Entscheidung. Aber wenn Sie zum Beispiel die Haarschnitte vergleichen aus den 70er oder 80er Jahren mit heute, dann stellen Sie fest, es ist irgendwie komisch, dass da offensichtlich jetzt alle einen ganz anderen Geschmack haben. Also alle diese Dinge, bei all diesen Dingen orientieren wir uns an anderen und vieles davon ist einfach strukturell erzwungen. Hm. Alles das, was wir kapitalistische Steigerungszwänge nennen, sind ja nicht individuelle Entscheidungen.
Ja, wie kann man sich überhaupt davon befreien? Also ich will Sie jetzt nicht zum Ratgeber machen, ne? Das ist ja genau das, wo wir hier gerade dagegen halten. Aber also die Comiczeichnerin Liv Strömquist, da habe ich das Gefühl, die hat so die Tendenz zu sagen, lass ein bisschen mehr Chaos ins Leben, nimm nicht unbedingt Ratschläge an, geh raus zum Beispiel in die Natur. Das ist so eine Passage in ihrem Comic, was sie so andeutet. Ist das eine Lösung?
Also es gibt für kollektive Probleme nicht einfach einzelne Lösungen. Mhm. An der Stelle bringen wir oft gerne Adorno ins Spiel, der sagte, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also es gibt keine ideale Lösung, aber das heißt nicht, dass wir gar nichts tun können. Mein eigenes Denken geht da tatsächlich in eine ähnliche Richtung, was Sie gerade beschrieben haben mit von Strömquist, mit Chaos. Ich habe ein kleines Buch geschrieben, das heißt Unverfügbarkeit. Und da wollte ich deutlich machen, auch für uns einfach als Menschen, dass ein großer Fehler darin besteht, dass wir denken, wir müssen Dinge komplett verfügbar machen und unter Kontrolle bringen. Und dabei müssen wir verzweifeln. Das sehen zum Beispiel junge Leute, wenn sie heute Abitur machen, da sagen alle Erwachsenen zu ihnen, boah, toll, das ist die schönste Zeit deines Lebens, jetzt steht ja die Welt offen. Aber die jungen Leute nehmen das oft als total beängstigend wahr, weil sie denken, jetzt, wenn ich jetzt einen falschen Schritt mache und aufs falsche Gleis gerate, also zum Beispiel von den 19.900 Studiengängen, die es in Deutschland gibt, den falschen wähle, dann habe ich mein Leben verpfuscht. Und ich glaube schon, wir können als Einzelne auch ein bisschen daran arbeiten, wenn Sie so wollen, Unverfügbarkeit zuzulassen. Man weiß nicht, was aus einem wird. Man fängt halt mal etwas an. Ja, man geht in die Welt hinein, ohne zu wissen, wie das weiterläuft. Und ich glaube tatsächlich, was man machen kann, ist ein bisschen davon mehr zulassen, sich auf Leben einzulassen, sich zu vermischen mit der Welt, ohne Kontrolle zu haben. Dieser Kontrollzwang ist ja wirklich inzwischen zum Beispiel auch bei Nahrung oder so angekommen, wo Leute denken, ich muss komplett wissen, welcher Stoff in welchem Produkt ist, das ich da zu mir nehme oder so. Aber unsere Körper und eigentlich auch unsere Seelen sozusagen sind darauf vorbereitet, mit Überraschendem, mit Unvorhergesehenem, mit Unberechenbarem umzugehen. Also ich glaube, eine größere Toleranz gegenüber den Unsicherheiten kann auch ein bisschen helfen.
Also vielleicht auch das übertragen auf unsere Liebesbeziehungen, weil ich frage mich, ich glaube, es gibt sozusagen so mehrere Tendenzen. Es gibt die einen, die sich wieder mehr in Traditionen begeben, eben gegen diese Unsicherheiten, und dann gibt es so richtig perfektionierte Liebesrituale, Ring zur Verlobung, opulente Hochzeit, dann gibt es sogenannte Gender-Reveal-Partys für Schwangere, wo man das Geschlecht des ungeborenen Kindes irgendwie mit einem Luftballon, den man zerplatzen lässt, ist es jetzt rosa oder blau irgendwie. Also es gibt so richtig so auch da eine selbstoptimierte Abfolge an Dingen, die man so machen kann, wenn man ganz traditionsbewusst seine Beziehung zelebrieren will. Dann gibt es aber eben die ganzen anderen, die die Beziehung öffnen und sehr viel Freiheit nehmen und so weiter und so fort. Also wie können wir dieses ein bisschen Chaos ins Leben lassen, ein bisschen Unverfügbarkeiten, also wie können wir das auf Beziehungen übertragen?
Ich glaube schon, aber natürlich braucht man trotzdem vielleicht so einen Kompass oder so und wenigstens einen Sinn dafür, nach was man eigentlich sucht. Also ich denke, Sie haben schon recht mit der Beschreibung. Wir finden Retraditionalisierung, das ist ja nicht einfach eine Fortsetzung alter Traditionen, das ist fast der Versuch, sie neu zu erfinden, möglicherweise auch aus dem Gefühl heraus, dass da Sachen nicht so laufen, wie sie vielleicht sein sollten. Und mein eigener Vorschlag lautet, den habe ich sozusagen sehr umfangreich ausgearbeitet, sowas wie eine Resonanzsensibilität zu finden. Resonanz ist mein Gegenbegriff, geradezu meine Waffe eigentlich, eben gegen Steigerungs- und Kontrollzwänge. Weil ich glaube, auf was wir aus sind, gerade in Liebesbeziehungen, in Partnerschaften, in Intimbeziehungen, sind Menschen, mit denen wir in Resonanz treten können. Und Resonanz bedeutet, dass wir uns nicht gegenseitig unter Kontrolle bringen, das ist verheerend für jede Beziehung, sondern dass wir miteinander in ein Verhältnis des Hörens und Antwortens treten, bei dem der andere mich berührt, ich aber auch ihn erreiche und wir uns gemeinsam immer wieder verwandeln. Ja, das ist nicht eine Optimierung von Parametern irgendwelcher Art, dass man sagen kann, wir sind jetzt besser im Einkommen oder wir sind jetzt besser in der Kindererziehung oder in irgendwas anderem, sondern wir leben so miteinander, dass wir uns wechselseitig in einem Verhältnis wie Frage und Antwort zueinander sind. Aber das ist ein dynamischer, ständiger Prozess. Und ich glaube, wenn wir da eine Sensibilität entwickeln, in Resonanz miteinander, übrigens auch mit uns selbst, mit dem eigenen Körper und mit der Umwelt zu leben, dann können wir das nutzen, um Beziehungen zu finden und vielleicht auch zu vertiefen, ohne einem Modell folgen zu müssen. In dem Moment, wo ich dann irgendwie, also wenn ich daran denke, wie sieht es jetzt auf Instagram aus, ja, oder wie kann ich da gute Snapchat-Fotos oder so machen, dann bin ich im Prinzip aus dem Resonanzmodus schon rausgefallen. Ja, wann immer es darum geht, etwas zu optimieren oder etwas zu präsentieren, sind wir im Prinzip in einem Verfügungs- oder Kontrollverhältnis zur Welt. Und das, glaube ich, tut Partnerschaften nicht gut und auch uns selbst nicht.
Und genau, was Sie jetzt gerade beschrieben haben mit der Resonanz, was das mit unserem Verhältnis, das Verhältnis der Menschen zum Schneefall und zum Schnee zu tun hat, das wiederum kann man bei Liv Strömquist nachschauen und nachstöbern in diesem Comic. Da wird nämlich der Soziologe Hartmut Rosa zum ersten Mal in dem Kontext in diesem Comic erwähnt und das wird auch gezeichnet. Also da schließt sich wieder der Kreis, Herr Rosa. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.
Das Liebestagebuch, das passt jetzt irgendwie auch wunderbar zu dieser Frage, wie wollen wir unsere Liebesbeziehungen neu gestalten? Wir hören gleich Pierre und nochmal zur Erinnerung, er hat ja seine vermeintlich große Liebe im Teenageralter kennengelernt, sie haben geheiratet, da waren sie beide so Mitte 20, aber irgendwann hat dann Pierre gemerkt, nee, das ist nicht so das Leben, die Liebe, die er so will und das mit der Partnerin, das passt für ihn nicht so. Jetzt ist er Ende 20 geschieden und entdeckt in seiner neuen zweiten Beziehung Sexualität nochmal komplett neu. Und nicht nur das. Also Pierre fängt an, sich für andere Beziehungsformen zu interessieren. Monogamie, also nur mit einer Partnerperson zusammen sein, das hat ihn ja auch irgendwie schon in seiner Ehe ein bisschen eingeengt.
Ich habe in meiner zweiten Beziehung gemerkt, dass die Neugier und das Interesse geweckt ist, trotzdem mit anderen Menschen zu schlafen. Und jetzt stand ich natürlich wieder in derselben Misere. Beende ich jetzt meine gerade frische, tolle Beziehung, wofür ich meine Ehe gerade beendet habe? Oder kneifen wir den Schwanz mal zusammen? Und ich habe mir angewöhnt, Podcasts zu hören, auch zum Thema Sexualität. Und dann gab es eine Folge, die war mit der Sexologin Annemarleen Hennig, die das Thema offene Beziehung erzählt hat. Und wo sie die Bedürfnisse, die Gefühle dahinter beschrieben hat, saß ich gerade in der Badewanne und war so, das, genau das fühle ich die ganze Zeit. Und da machte es Klick. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt grau. Es gibt die Beziehungsform, wo ich emotional in einer Liebesbeziehung sein kann und mit anderen Menschen sexuell sein kann, von denen ich ja überhaupt gar keine Beziehung und nichts anderes groß will. Das existiert, das ist möglich. Und dann bin ich dem Ganzen nachgegangen. Ich habe mehr Podcasts dazu gehört, mehr Folgen dazu gehört, so ein bisschen mit mir selber verglichen. Und irgendwann kam dann der Moment, dass ich meinte, okay, ich glaube, ich möchte es gerne ausprobieren. Und habe das dann gegenüber meiner Freundin angesprochen. Sie ist so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, war aber grundsätzlich eine offene, aufgeschlossene Person. Und wir haben dann noch mehrere Gespräche darüber geführt. Und dann gab es so diesen einen entscheidenden Moment, weil sie gemerkt hat, okay, er möchte das gerne, er hat daran Interesse, er möchte das ausprobieren. Ihm zuliebe versuchen wir das jetzt einfach mal. Und du machst halt so ein paar Regeln fest, installierst ganz klassisch Dating-Apps. Und ich hatte dann auch ein Match mit einer Frau und dann ging es auch effektiv um ein Date. Und dann habe ich das angekündigt, hey, ich hätte hier ein Date. Und sie meinte so, okay, na dann geh hin, vergiss nicht zu verhüten. Viel Spaß. So, wohlgemerkt, schriftlich, also wir waren beide auf Arbeit und ja, habe ich sie halt das per WhatsApp gefragt und sie hat dann halt gesagt, ja, mach das. Und das Date war wirklich hervorragend. Wir haben uns in einer Bar getroffen, wir haben sehr viel miteinander geredet, gequatscht und es stellte sich dann auch zum Ende dieses Abends klar, okay, hey, wir haben hier Lust auf Sex. Wo wir uns geküsst haben, war das mehr als klar, dass wir Lust auf Sex hatten. Und sie hat dann halt angeboten, dass ich mit zu ihr komme. Und dann bin ich halt mit ihr mitgekommen und wir hatten also wirklich eine geniale Nacht. Ich hatte so, so, so viel Spaß. Ich habe wirklich es genossen wie sonst was. Man muss dazu sagen, sie war oral extrem gut. Sie hat es extrem genossen. Was mich überrascht hat, aber auch extrem geschmeichelt, war dann so, weil sie wusste von meiner Situation, dass effektiv sie jetzt Frau Nummer 3 ist, mit der ich schlafe. Und sie meinte so, es ist so extrem schade für alle Single-Frauen, dass du jetzt erst auf dem Markt bist, sozusagen. Und da war ich so richtig so, wow, ich muss irgendwas richtig machen. Ja, und wo ich dann am Ende dieser Nacht auf mein Handy guckte, kam dann die Realität zurück und da waren dann sehr viele verpasste Anrufe drauf, wo sich dann rausstellte, dass meine Freundin eine Panikattacke hatte und sich gar nicht gut fühlte und eigentlich wollte, dass ich zurückkomme und wo ich dann geschrieben habe, du bist meine Beziehung, selbstverständlich komme ich nach Hause, das ist ihr Priorität. Das ganze Thema ist damit nach hinten losgegangen. Wir haben die Beziehung zu diesem Zeitpunkt sofort wieder geschlossen, haben viele Diskussionen, Gespräche geführt und das Thema ein bisschen vertagt.
Also Schritt zurück, neu sortieren, neue Resonanz zueinander finden. Vielleicht würde es der Soziologe Hartmut Rosa so formulieren. Habe ich vergessen, ihn zu fragen. Pierre wird auf jeden Fall im Liebestagebuch erzählen, wie sich seine Beziehung weiterentwickelt. Und eine Stunde Liebe kommt damit zum Ende. Und nochmal ein kleiner Hinweis zum Schluss. Wir sind am 16. November beim Deutschlandfunk Funkhausfest in Köln. Mit auf der Bühne ist auch Autorin Katja Lewina. Wir haben ja schon im Podcast mit ihr über Liebe und Endlichkeit gesprochen, machen das jetzt im Grunde nochmal live und führen das noch weiter aus. Und wenn ihr dabei sein wollt, das geht kostenlos, müsst ihr euch nur auf der Deutschlandfunk-Seite anmelden. Link ist auch in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Und ja, es gibt im Anschluss auch noch ein kleines Meet and Greet mit Anke und mir. Ich bin Shanli Anwar. Danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.